Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Muss man sagen. Und eigentlich ist es der Anfang davon, ein bisschen auf die Fassade zu verzichten, darauf zu verzichten, einen guten Eindruck nach außen hin zu geben und mehr zu sich selber zu kommen, glaube ich.
Aber jetzt ist Philine von Anfang an ja immer hin und her gerissen zwischen der Fassade, die sie nach außen aufrecht erhält, und wie es in ihrem Inneren aussieht. Das geht ja auch schon viel früher los bei ihr.
Ja, es geht los eigentlich, das stimmt, es geht schon viel früher los, auch in dem Kapitel, was ich heute lesen möchte, wo sie als Referendarin, also als Lehramtsreferendarin versucht, in der Schule irgendwie Fuß zu fassen und eigentlich sehr große Schwierigkeiten mit dieser Situation hat, aber trotzdem versucht, möglichst lange den Schein aufrecht zu erhalten, sie hätte die Sache irgendwie im Griff, bis es nicht mehr richtig geht.
Vielleicht sollten wir mal hören, wie es ihr damit geht in der Szene.
Die Grundkonstellation ist vielleicht schon deutlich geworden. Eben, es gibt diese Protagonistin, Philine Kugler, sie ist Ende 20 oder Mitte, Ende 20. Es gibt ihren Lebensgefährten Lars, die gemeinsame Tochter, Juna. Und Philine, es ist jetzt das dritte Kapitel, aus dem ich lesen werde, und sie erinnert sich daran, wie sie ein Jahr zuvor ihre erste Stunde alleine in der Schule gegeben hat. Was, wenn ich Panik bekomme, wie damals vor der Prüfung oder wie im Scheiß-Referendariat, hat sie am Telefon zu Annabelle gesagt, als das Gespräch auf den Sommerkurs kam, den sie geben wird. Das Wort Referendariat verwendet sie seit dem Tag nur mit diesem Zusatz. Der Tag vor mittlerweile fast einem Jahr. Der letzte in einer Reihe von Tagen, an denen Philine sich morgens vor dem Spiegel lange betrachtete und dachte, eine neue Kugler muss her, eine Lehrerin. Eine, die laut spricht, die mit Blicken zum Schweigen bringen kann, die Arbeitsanweisungen mit so viel Überzeugung gibt, dass sie befolgt werden, die sich sicher und freundlich durch Menschenmengen in hässlichen Fluren schiebt, die sich nicht von oben sieht, sobald sie in einer Konferenz sitzt, die so tut, als wäre auch ihr Traum eine feste Stelle an einem Gymnasium. Steig von deinem Mond herunter, Philine. Sie schminkt sich nun wieder. Sie bügelt ihre Pullover und T-Shirts, spricht sich Mut zu auf dem kurzen Weg von zu Hause zur Schule, ruft jedem bekannten Gesicht ein fröhliches Guten Morgen entgegen. Auf in den Kampf, Torero, hat ihre Mutter früher manchmal gesungen. Sie stellt sich am Kopierer an, spricht ein bisschen mit Tom, dem anderen Deutschreferendar. Philipp, Sport und Englisch, Mira, Mathe und Biologie. Wie läuft's? Ganz gut, und bei dir? Okay, aber gestern die 9b, oh Mann. Ich muss heute die Nebensätze in der 6. machen. Sie hält Tom ein Blatt unter die Nase, das sie bearbeiten wird. Cool, wie du das schaffst, mit Kind, sagt Mira. Der Kopierer summt und summt. Hinter ihnen der anschwellende Lärm im Lehrerzimmer. Das Hin- und Hergelaufe, bis gleich mit dem Klingeln alle aus den Türen strömen und der Raum innerhalb von einer Minute in Stille versinken wird. Als würde mit dem Klingelton alles weggesaugt. Und dein Freund, fragt sie, schreibt eine Doktorarbeit in Geografie. Wow, mir ist ja der Stress so schon zu viel, ohne Kind. Mir nicht, denkt Philine. Mir ist nichts zu viel. Nie. Sie kann ein Kind großziehen und Hausarbeiten schreiben, einen Haushalt führen, tageweise im Café Mokka arbeiten, Elternvertreterin im Kindergarten sein, davon träumen, in Paris zu leben, ohne es richtig zu merken, nachts nicht schlafen, weil Scheidungskind plus Scheidungskind neue Scheidungskinder ergibt. Statistisch gesehen, am Telefon ihre Mutter trösten, die in einer Kommune in Spanien vereinsamt, Jugendliche dazu bringen, Klassiker zu lesen, zwischendurch in den Ring steigen und Kugler 2 auf die Matte werfen, 10 Sekunden auf ihr sitzen, dann ist sie mal wieder besiegt und dabei auch noch lächeln. Philine, die Alleskönnerin. Nee, das geht schon, sagt sie. Also jener Tag vor einem Jahr. Philine soll in der 8a von Frau Steffens ihre erste Stunde halten. Ganz allein, von der Begrüßung bis zu den Hausaufgaben, die sie am Ende der Stunde an die Tafel schreiben wird. Um 5 Uhr morgens ist sie aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen. Hat sich im Bett von einer Seite auf die andere gedreht. In dem Traum, aus dem sie gerade erwacht ist, waren alle Uhren verschwunden, alle Computer kaputt. Und es gelang ihr einfach nicht herauszufinden, ob sie die Stunde schon verpasst hatte oder ob sie es noch schaffen konnte. Das Gespräch mit Lars am Abend zuvor fiel ihr ein. Ein schönes Gespräch. Was es für ihn bedeutete, Vater zu sein. Er, der ohne Vater aufgewachsen war. Und wie lange sie damals in ihrer Freundschaft festgehalten hatten, um sie nicht durch die Liebe zu gefährden. Es hätte nicht viel gefehlt und sie hätten miteinander geschlafen. Aber dann klingelte das Telefon. Lars hob ab und sagte nur mit den Lippen, deine Schwester. Feline nahm trotzdem an. Warum macht unsere Mutter sowas, fing Stella fast ohne Einleitung an. Zieht mit über 50 nach Spanien, glaubt immer noch an den Märchenprinzen. Und jetzt? Als hätten wir nichts anderes zu tun, als uns mit ihrem Vermieter herumzuschlagen. Redete lange auf sie ein, wie ein Maschinengewehr. Feline sagte wenig, dachte nur, dass Stella noch immer nichts von ihrer Mutter wissen wollte, nichts verstehen wollte, von niemandem in der Familie. Sie glaubt nicht an den Märchenprinzen, keine Sorge, sagte sie irgendwann. Aber Stella war schon bei ihrer Arbeit im Sonnenstudio angekommen, den unmöglichen Arbeitszeiten irgendeiner Kollegin, mit der sie sich nicht verstand. Um eine Pause zu erzwingen, erzählte Feline, dass sie morgen ihre erste Stunde allein halten würde, in Deutsch, über den Schimmelreiter. Oh Gott, sagte Stella, an deiner Stelle würde ich mir die Kugel geben. Kurz darauf hatten sie aufgelegt. Um 6:30 kommt Juna. Aufstehen, sagt sie. Vorne steht schon eine 6. Sie liest die Uhrzeit von Felines Handy ab, das auf dem Nachttisch liegt. Gehen wir heute schwimmen? Fragt sie. Daran kann Feline noch nicht denken. Sie denkt nur bis zur 8a, lässt die Namen der Schülerrevue passieren, probiert, die Stirn so in Falten zu legen, wie Frau Steffens es tut. Frau Dr. Steffens. Mal sehen. Dann fangen sie den Tag an. Langer Abschied von Juna, kurze Absprachen mit Lars, mehrfache Kontrolle des Tascheninhalts, Fahrradschlüssel, Haargummi, Hausschlüssel und Handy. Aufbruch. Schönes Wetter, Sommertag, gut gelaunte Schüler auf allen Wegen, die Mensa noch geschlossen. Ein Heer von Rädern mit fehlendem Sattel, fehlendem Lenker, fehlendem Hinterrad. Blätterdach und goldene Sonne in den Zwischenräumen. Auf in den Kampf, Torero. Die Schüler sitzen auf Tischen und Bänken, manche mit Kopfhörern, andere zeigen sich Dinge auf ihren Handys. Einige lehnen aus den offenen Fenstern und schreien Leuten auf dem Hof etwas zu. Frau Dr. Steffens hat sich ganz hinten in der Klasse eingerichtet. Ein Notizbuch auf den Knien, ein wahrscheinlich ermutigend gemeintes Lächeln im Gesicht. So, bitte setzen, wir fangen jetzt an, sagt Feline. Robert, setz dich bitte hin. Mariana, bitte. Geh bitte auf deinen Platz, Amira. Janik, hinsetzen. Du auch, Peer. Wenn einer sich setzt, steht ein anderer wieder auf. Ihre Stimme ist ein Zirpen. Auf dem Tisch vor ihr liegen Kärtchen mit Rätseln, die sie ausgeschnitten hat. Rätsel, wie albern. Wie hatte sie denken können, das wäre ein guter Einstieg? Irgendwann sitzen doch alle. Sie wird diese Phase überspringen. Sie fängt gleich selber mit der Zusammenfassung der letzten Stunde von Frau Dr. Steffens an, denn von den Schülern ist dazu niemand bereit oder in der Lage. Sie spricht über die Verlobung und das Amt des Deichgrafen. Es wird gemurmelt, gelacht. Ein Handy klingelt. Feline versucht, streng zu gucken. Wessen Handy war das? Fragt sie. Sie denkt, in solchen Momenten würde Grabesstille herrschen, aber nichts. Zwei Mädchen, sie weiß ihre Namen nicht mehr, haben anscheinend denselben Film gesehen und unterhalten sich darüber, über mehrere Bänke hinweg. Wieder ruft jemand aus dem Fenster. Sie schwitzt, als wäre es schon Mittag und sie säße in der prallen Sonne. Zurück zu Hauke Haien, ruft sie gegen das Herzklopfen an. Die Worte klingen wie in einer fremden Sprache. Oder als würde nicht sie selbst sie sagen. Sie ergeben auch gar keinen Sinn. Hauke Haien, vielleicht heißt er gar nicht so. Dieser Wirbel im Kopf, keinen Gedanken kann sie festhalten, ein durchdrehendes Karussell. Sind sie schwindelfrei? Sind sie immun gegen Lärm? Fühlen sie sich in Gruppen wohl, bestimmen sie gerne, verursachen ihnen Linoleumböden und vollgekritzelte Tische keine Beklemmungen? Die Schüler sitzen da, nur Stimmen und Farben, von niemandem könnte sie den Namen sagen. Frau Steffens hinten mit ihrem Notizbuch schüttelt den Kopf, wie einer dieser Hunde, die manche Leute auf der Hutablage in ihrem Auto spazieren fahren. Alles wird immer durchscheinender und substanzloser. Feline greift nach dem Marker auf dem Tisch. Das kühle, feste Plastik in der Hand beruhigt sie. Bis zum Fenster. Sie muss nur bis zum Fenster kommen und rausgucken. Leute, Autos, Bäume. Und obwohl der Boden nachgibt, langsam nur, als sollte sie es nicht bemerken, durchquert sie Schritt für Schritt den Raum. Bleibt dort stehen, sieht den leeren Schulhof mit den Linien zum Basketballspielen, die große Linde, den Kiosk, der gerade öffnet. Sollen wir das abschreiben? eine hohe Stimme. Nathalie. Das Mädchen heißt Nathalie, daran erinnert sich Feline nun ganz deutlich. An der Tafel steht in Blau der Schimmelreiter. Das ist ihre Schrift. Wie kommt das dahin? Feline starrt den Stift in ihrer Hand an, als könnte man ihm ansehen, ob er benutzt worden ist. Sie geht zur Tafel, unterstreicht der Schimmelreiter und schreibt darunter, schreibe einen Brief an Hauke Heim. So heißt er, ist schon richtig. Und jetzt legt den Stift auf den Tisch. Feline, du musst dich zusammenreißen. Finde einen Vorwand, kurz rauszugehen. Ja, genau, sagt sie. Schreib das bitte ab. So, sagt sie dann, ich hole schnell eine neue Kartusche für den roten Stift. Sie läuft hinaus, als würde es brennen. Vielleicht brennt es ja. Egal, dass Frau Steffens von hinten ruft, ein roter Stift sei doch ganz unnötig. Draußen reibt sie sich mit beiden Händen übers Gesicht wie zur Wiederbelebung, geht in die Schülertoilette und vergewissert sich im Spiegel, dass sie noch da ist. Sie sieht aus wie immer. Als sie zurückkommt, schreibt niemand an dem Brief. Frau Steffens Augenbrauen sind in diesem ärgerlichen Gesichtsausdruck zusammengewachsen. Der Computer zeigt 9.40 Uhr. Wann war noch mal die Stunde aus? Die Briefe werde ich am Ende der Stunde einsammeln und benoten. Diese feste Stimme, woher kommt sie? Protest von einigen. Aber nach und nach, während sie mit verschränkten Armen durch die Reihen geht, veräppt er. Worüber sollen wir denn schreiben? Fragt jemand. Darin seid ihr ganz frei. Frau Steffens sieht aus, als müsste sie ein Schnauben unterdrücken. Als es klingelt, brechen die Schüler in Geschrei aus. Die Zeit war viel zu kurz, rufen sie. Das ist ungerecht, das können sie nicht benoten. Wir schreiben ihn am Montag zu Ende, ruft sie in das Durcheinander. Sammelt Blatt um Blatt ein, wie eine reiche und ganz unverdiente Ernte, stapelt sie. Die Schüler werfen sich ihre Taschen über die Schultern, überprüfen ihre Telefone auf Nachrichten und schieben sich lachend und redend nach draußen. Sie stapelt weiter, Ecke auf Ecke, möglichst genau. Während Frau Steffens sich nähert mit drohend langsamen Schritten, mit ihren gefährlich verengten Augen, stapelt gegen ihr Herzrasen an, so lange, bis sie genau vor ihr steht. Ihr Gesicht ist ausdruckslos. Was war denn das, bitte, Frau Kugler? Feline wischt die Arbeitsanweisung von der Tafel. Niemand spricht. Dieses Schweigen ist Anklage, Zeugenvernehmung und Verurteilung in einem. Feline wischt langsam. Zeit gewinnen. Hoffen, dass ihr einfällt, was sie gleich zu Frau Steffens wird sagen können. Und das wollen sie also benoten, ja? Frau Steffens Stimme ist durchdringend. Will sie nicht. Ebenso wenig wie hier stehen, wie Achtklässler unterrichten, wie anderen Leuten sagen, was sie lesen sollen. Nur hier weg will sie. Die Arbeitsanweisung war ganz unsinnig. Wir waren ja noch gar nicht beim Deichbau. Ich weiß. Ich kann das nicht verstehen, sagt sie resigniert. Sie sind doch eine patente junge Frau. Sie sind doch sogar Mutter. Was ist denn mit Ihnen los? Ärgerlich schiebt sie ein paar Stühle an die Tische, hält ihr die Tür auf, ohne sie anzusehen, und schließt hinter ihr ab. Langsam nähern sie sich dem Lehrerzimmer. Feline hat noch immer nichts gesagt. Was ist mit ihr los? Niemand weiß es. Niemand. So ähnlich wie bei Rumpelstilzchen, dessen Namen niemand kannte. Aber es kannte ihn wenigstens selber. Seit Feline denken kann, ist etwas mit ihr los. Aber was? Nächtelang hat sie schon darüber nachgegrübelt. Frau Steffens erklärt ihr mit Hilfe ihres Zettels alle Irrtümer und pädagogischen Fehlentscheidungen, die Feline in 45 Minuten untergebracht hat. Sie spricht von Lehrerpersönlichkeit und Klassenkommunikation, einer undurchdachten Arbeitsanweisung und dem unverständigen Tafelbild. Kein Titel, kein Datum. Sie könnte doch heute Nachmittag mit Juna ins Schwimmbad gehen. Das Wetter ist schön. Gleich, wenn Frau Steffens zu Ende gesprochen hat, wird sie Juna im Kindergarten abholen. Sie werden durch den Park zum Schwimmbad radeln. Juna wird auf ihrem rosa Rad vor ihr herfahren und die Brücke über den Militärgürtel viel zu schnell hinuntersausen. Feline wird Angst haben, dass sie fällt, aber sie wird nicht fallen. Sie wird die Beine zur Seite strecken und sich ausrollen lassen, bis sie fast steht und wieder treten muss. Frau Kugler, endet der letzte Satz. Ein strenger Blick. Ich muss jetzt meine Tochter abholen. Sie steht auf, packt ihre Sachen. Frau Steffens betrachtet sie ungläubig. Ich habe zu dieser Sache noch nichts von Ihnen gehört. Meine Tochter wartet. Den Weg bis zum Kindergarten heult sie. Nicht, weil sie traurig ist. Es ist eher wie ein Schock nach einem Unfall oder einer schlechten Nachricht. Sie geht in einem Café auf die Toilette, wäscht sich das Gesicht, schminkt sich die Augen neu, zieht sich an wie eine Unbekannte. Nie, niemals hätte sie etwas wie die Deutschstunde in der 8a für möglich gehalten. Das immerhin verbindet sie mit Frau Steffens. Im Kindergarten sitzt Juna an dem großen Tisch und malt. Juna, deine Mutter, schreit Leander, der mit Kaplers baut. Ich weiß, ich komme gleich. Sie ist Junas Mutter. Das ist an diesem Tag die einzig positive Gewissheit. Dann steht Juna auf, sagt Hallo, gibt ihr einen Kuss. Gleich gehen wir ins Schwimmbad, sagt Feline.
Ja, man hört schon, bei Feline liegt in dem Moment einiges im Argen. Mit Job und mit der Beziehung steht sie vor einem Scheitern. Sie bekommt dann die Möglichkeit, einen Sommerkurs zu geben, ja, und nutzt die auch und begibt sich in die schwäbische Provinz. Was bringt ihr das? Wie bringt sie das weiter?
Also das bringt sie eigentlich in mehrerer Hinsicht weiter, glaube ich. Erstmal, dass sie einfach mal alleine ist und sich mit ihren eigenen Problemen auch beschäftigen kann. Und vor allem trifft sie ja dort in diesem schwäbischen Dorf einen Mann, der ganz herausfällt aus der Art von Leuten, die sie normalerweise kennt und in den sie sich verliebt und mit dem sie eine kurze, aber sehr wichtige Liebesgeschichte erlebt und der sie sich selber ein Stück näher bringt.
Und würdest du sagen, Feline steht stellvertretend für eine Generation?
Also stellvertretend ist vielleicht ein großes Wort, aber ich denke schon, dass es die Generation von Frauen, der auch ich mich zugehörig fühle, mit viel weniger festen Schemata eigentlich gestartet ist. Also wir haben viel weniger vielleicht noch als unsere Mütter, diesen Ablauf unseres Lebens, wir bekommen Kinder, dann bleiben wir zu Hause, sondern eigentlich gibt es viel mehr individuelle Entscheidungen zu treffen und viel mehr auszubalancieren, wie die verschiedenen Lebensbereiche gelebt werden können. Und insofern vielleicht schon, ja.
Und in welche Richtung entwickelt sich Feline von ihrer Persönlichkeit?
Also ich denke, im Laufe des Romans, dass Feline einfach ja eben sich selber ein Stück mehr akzeptiert, auch mit dieser Ambivalenz, die sie gegenüber der Erwachsenenwelt hat, die ja auch in dem Kapitel, was ich gerade vorgelesen habe, deutlich wird. Sie kann eigentlich ganz schlecht sich damit identifizieren, der Chef zu sein, diejenige zu sein, die eigentlich sozusagen diese Erwachsenenwelt repräsentiert. Und sie ist immer in diesem Konflikt zwischen einer Verweigerung und dem Versuch, aber in dieser Welt zu bestehen. Und ich denke schon, dass im Laufe des Romans dieser Konflikt vielleicht nicht aufgelöst wird, aber doch ein Stück beruhigt wird, sagen wir mal. Und dass sie einfach am Ende sich mehr in ihrem eigenen Leben verankern kann, obwohl sie diese Beziehung verliert und obwohl sie auch diese zweite Liebe verliert. Also sie hat schon mit vielen Verlusten umzugehen, aber sie verbindet sich stärker mit ihrem eigenen Leben, denke ich.
Also das haben wir jetzt schon verraten. Auch die zweite Beziehung, die sie in der schwäbischen Provinz finden wird, wird nicht von Dauer sein, aber sie ist doch sehr ausschlaggebend für ein neues Gefühl, das sie für sich kriegt. Und das Scheitern der zweiten Beziehung ist dann nicht mehr so dramatisch.
Ja, ja, die zweite Beziehung ist ja vielleicht auch schon ein Wort, was zu viel an sich kennen und so gemeinsam Leben beinhaltet. Es ist vielleicht eher wirklich so eine sehr ephemere Liebe, die sie erlebt und die sie sehr intensiv erlebt, aber die ganz unverträglich ist eigentlich mit dem realen Leben, was sie sich aufgebaut hat und auch mit dem Alltag, den sie mit ihrem Kind hat und in einer Großstadt hat. Und diese Liebe, die existiert ja eigentlich mehr in so einem phantasmatischen Raum und kann nicht in diese Realität mitgenommen werden eigentlich.
Und wie Feline ihre Selbstfindung vollzieht und wie sie auch weiterkommt persönlich, das können Sie dann nachlesen. In Wir müssen reden gibt es da vorne auch. Sibylle Lütjen wird auch noch gerne signieren und vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.